Andi und Allegra zu dieser, der siebten Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Dieser wurde Ende Januar 2022 publiziert. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Thema dieser Ausgabe sind zwei Studien, die sich mit der alltäglichen Arbeit von Bibliothekarinnen befassen. Diese ist notwendig, damit Bibliotheken überhaupt als Bibliotheken funktionieren können. Aber gleichzeitig ist sie oft unsichtbar. Ich habe in einer anderen Ausgabe schon einen Text besprochen, in dem die Arbeit einer Buchbinderin sichtbar gemacht wurde. Hier greife ich das Thema nochmal auf und garantiert wird es in späteren Ausgaben auch wieder angesprochen werden. In der ersten Studie wird es um die Arbeit gehen, die BibliothekarInnen in schwedischen Krankenhausbibliotheken leisten. Die zweite Studie behandelt die Kommunikation unterschiedlicher Abteilungen einer mittelgroßen Universitätsbibliothek in Tennessee. Im Interlude bespreche ich kurz einen Vortrag, der 1908 auf der Versammlung deutscher Bibliothekare gehalten wurde. Über den bin ich letztens bei einer Recherche gestolpert. Er hatte ein unterhaltsames Thema, aber es lässt sich an ihm auch etwas zeigen, was sich im Bibliothekswesen geändert hat und was nicht. Sektion 1. So. Beginnen möchte ich heute mit der Studie Information Work of Hospital Librarians, Making the Invisible Visible, von Frederik Hannel und Sarah Allried. Diese ist aktuell noch online first, also ganz frisch, noch ohne Heftnummer im Journal of Librarianship and Information Science erschienen. Ich werde erst die Studie vorstellen und auch, was ich an ihr gut finde. Danach aber einige kritische Anmerkungen machen und abschließend sagen, was ich denke, dass man aus ihr für die Bibliothekspraxis lernen kann. Letzteres nicht nur für Krankenhausbibliotheken, sondern eigentlich für alle Bibliotheken. Zum Thema und Kontext der Studie. Es geht darum, die Invisible Work, also die in Anführungsstrichen unsichtbare Arbeit, von KrankenhausbibliothekarInnen sichtbar zu machen, indem sie beschrieben und theoretisiert wird. Konkret geht es darum, wie diese Arbeit im Alltag von Krankenhäusern untergeht, also gerade vom medizinischen Personal nicht wahrgenommen würde. Untersucht wurden drei dieser Bibliotheken in Schweden. Es geht um Bibliotheken, welche die Aufgabe haben, das medizinische Personal direkt in der medizinischen Arbeit zu unterstützen. Die Arbeit für PatientInnen oder in der Bibliotherapie interessieren in dieser Studie nicht. In Schweden ist die Medizin zumindest vom Grundsatz her auf Evidence-Based Medicine ausgerichtet. Medizinische Entscheidungen sollen immer auf der Grundlage des bestmöglichen medizinischen Wissens getroffen werden. Und als dieses wird dann immer hart wissenschaftliches Wissen, am besten systematisiert aus möglichst vielen medizinischen Studien verstanden. Dies gilt sowohl im Kleinen, also bei konkreten Entscheidungen über die Behandlung einer Patientin, als auch im Großen, also bei Entscheidungen, ob eine Form von Therapie weiter angewendet wird oder mit einer anderen ersetzt werden soll. Zudem ist strukturell angelegt, dass immer neue Entscheidungen getroffen werden, weil ja auch die wissenschaftliche Forschung immer weitergeht und so die Praxis der ÄrztInnen immer weiterentwickelt wird. Das findet sich als Grundsatz in einer wachsenden Anzahl von Ländern. Im Dachraum ist das bisher eher Forderung als Praxis. Auch in Schweden gibt es nicht, wie zum Beispiel in Großbritannien oder Kanada, einen nationalen Gesundheitsservice, der solch eine Ausrichtung einfach durchsetzen und dann zum Beispiel die notwendigen Informationsangebote finanzieren könnte. Es gibt Regionen, in denen Krankenhäuser angesiedelt sind und die dann einigermaßen autonom handeln können. Das heißt auch, dass die Krankenhäuser und die Krankenhausbibliotheken in Schweden immer unterschiedlich sein können. Bekannt ist auch, dass diese Erwartung, dass Krankenhäuser in Schweden dem Grundsatz der Evidence-Based Medicine folgen, nicht dazu führt, dass jetzt das ganze medizinische Personal die Angebote von Krankenhausbibliotheken nutzt. Vielmehr zeigt sich in anderen Studien, dass ein Großteil das nur sehr selten tut und hierbei vor allem Zeitmangel als Grund angibt. Und ein anderer Teil nutzt das gar nicht und gibt dabei an, von diesen Angeboten nichts zu wissen. Das hat sich in den letzten Jahren mit der Einführung der Evidence-Based Medicine nicht groß geändert. Methodisch wurde in der Studie nun wie folgt vorgegangen. In den drei Krankenhäusern, die untersucht wurden, wurden insgesamt 9 halbstrukturierte Interviews geführt. Jeweils mit der Leitung der Bibliothek und pro Bibliothek 2 BibliothekarInnen. Zudem wurden in 2 dieser 3 Krankenhäusern der Arbeitsalltag der BibliothekarInnen beobachtet. Darüber wurden Feldnotizen angelegt, also möglichst dichte Beschreibungen. Das alles wurde Anfang 2020 gemacht. Ich vermute mal, ohne Covid-19-Pandemie wären vielleicht mehr Krankenhäuser und Beobachtungen dazugekommen. Aber alles wurde verschriftlicht und dann mittels Close Reading analysiert. Close Reading heißt hier, dass in mehreren Schritten die Interviews und Feldnotizen kodiert, neu gelesen, neu kodiert und so weiter wurden. Die Theorie und die Aussagen sollen auf diese Weise aus den Daten selber hervorkommen. Genutzt wurde zu dieser Analyse aber vorgängig als theoretischer Rahmen das Informational Work. Dieser Rahmen stammt aus der Forschung zum Alltag in der Medizin und beschreibt dort die Informationsarbeit, die zwischen Ärztinnen und PatientInnen geleistet wird, um eine Krankheit, eine medizinische Analyse und so weiter zu etablieren. Diese Informationsarbeit ist immer notwendig, um ein gemeinsames Verständnis von Problemen, möglichen Lösungen und dann dem konkreten Vorgehen bei einer Therapie zu entwickeln. Sie muss von beiden Seiten geleistet werden, um erfolgreich sein zu können. Und sie ist oft sekundär in dem Sinne, dass ihr wenig Beobachtung geschenkt wird, sie aber doch notwendig ist. Im Rahmen dieser Studie wurde dann dieser Rahmen des Informational Work auf das Verhältnis Krankenhausbibliothek und medizinisches Personal übertragen. Als weiterer theoretischer Hintergrund wurde die im Titel der Studie genannte Invisible Work genommen. Diese ist anhand anderer Studien zu anderen Bibliotheken ausgearbeitet worden. Im Grunde geht es dabei darum, ein Großteil der Arbeit, die Bibliotheken betreiben, ist in Anführungszeichen unsichtbar. Das heißt, sie wird geleistet, aber für Personen außerhalb der Bibliothek ist sie entweder nicht sichtbar oder wird als weniger relevant und komplex eingestuft, als sie es tatsächlich ist. Das klassische Beispiel ist die Vorstellung, dass Bibliotheken irgendwie immer die richtigen und aktuellen Medien im Bestand haben und es bei ihnen eher um mechanische Arbeiten wie das Einstellen von Büchern gehen würde. In Bezug auf Bibliotheken, so wurde jetzt in früheren Studien herausgearbeitet, gibt es vier Formen von Invisible Work. Erstens in Invisible Locations, also Arbeit, die in Bibliotheken an Orten gemacht wird, die für andere räumlich nicht zu sehen sind. Beispielsweise in Büros von BibliothekarInnen, die Nutzerinnen nicht immer sehen und immer häufiger auch Arbeit auf Servern. Und teilweise halt auch außerhalb der eigentlichen Bibliothek, bei fachlichen Treffen, in Kommissionen, in Verbandsarbeit oder auf Konferenzen. Zweitens Arbeit als Invisible Activity. Das ist Arbeit, die nicht in ihrer Komplexität sichtbar ist, sondern eher als mechanisches Abarbeiten verstanden wird. Hier wäre ein gutes Beispiel die Pflege von Metadaten in Repositorien, die von außen als Routine verstanden werden kann, aber selbstverständlich komplex ist. Drittens, als Arbeit von Invisible Workers, also solche Arbeit, die etwas produziert, zum Beispiel eine Infrastruktur hervorbringt oder aufrechterhält, die einfach als gegeben angenommen wird. Das klassische Beispiel hier aus dem Archivwesen ist, wenn Forschende ein Dokument im Archivbestand entdecken und dabei vergessen, dass dieses nicht zufällig da ist, sondern erst durch die Arbeit von ArchivarInnen ausgewählt, beschrieben, langfristig aufbewahrt und zugänglich gemacht wurde. In Bibliotheken ist wohl oft das Bestandsmanagement oft recht unsichtbar. NutzerInnen nehmen eher den Bestand selber wahr, aber nicht, was es heißt, ihn überhaupt zusammenzustellen und zur Verfügung zu stellen und so weiter. Und viertens, Arbeit als Structural Invisibility. Das ist informelle Arbeit, die für das Funktionieren einer Einrichtung wichtig ist, aber von der Organisation nicht wahrgenommen wird. Das klassische Beispiel hier ist Kommunikationsarbeit, also die schon genannte Informational Work, die notwendig ist, um ein gemeinsames Verständnis zwischen Bibliothek und NutzerInnen, zum Beispiel über die konkrete Nutzung der Bibliothek zu finden. Also nochmal, die vier Arten des Invisible Work von Bibliotheken sind Invisible Location, Invisible Activity, Invisible Workers und Structural Invisibility. Das ist aus anderen Studien bekannt. Hanel und Alried nutzen dies nun, um zu schauen, ob und wie sich das auch in den untersuchten Krankenhausbibliotheken zeigt. Okay, wie sieht jetzt der Alltag aus, den Hanel und Alried beschreiben? Zuerst stellen sie fest, dass BibliothekarInnen versuchen, aktiv Präsenz im Krankenhaus zu zeigen. Sie wollen als ansprechbar wahrgenommen werden. Reagieren deshalb zum Beispiel schnell und versuchen zu zeigen, was sie für das medizinische Personal leisten können. In der Studie wird dies interpretiert als Versuch, im Krankenhaus wahrgenommen zu werden, also der Invisibility zu entkommen. Eine Aufgabe für BibliothekarInnen ist es, immer wieder neue Kontakte und Netzwerke zu knüpfen und diese aufrechtzuerhalten. Es gibt auch immer wieder eine gewisse Angst, als in Anführungsstrichen rangniedriger wahrgenommen zu werden. Gleichzeitig gibt es wenig Interesse von Seiten des medizinischen Personals und den Krankenhausleitungen, Informationen über die Angebote der Bibliotheken mit dem restlichen Krankenhauspersonal zu teilen. Das zeigt sich auch in einer der drei Bibliotheken, die explizit unter dem Namen Clinical Librarianship versucht, eine Form von Embedded Librarianship zu betreiben. Es geht dieser Bibliothek darum, in den Healthcare-Teams dabei zu sein. Insbesondere bei Besprechungen, um in den richtigen Momenten Antworten geben und Services anbieten zu können. Das ist als Strategie aus dem Bibliothekswesen bekannt. Die Initiative dazu geht von der spezifischen Bibliothek aus und auch immer wieder neu. Es wird also immer wieder neu versucht, in Healthcare-Teams dabei zu sein. Beim medizinischen Personal gibt es eher immer wieder Vorbehalte. Insbesondere, da den BibliothekarInnen nicht die Kompetenz zugesprochen wird, über medizinische Inhalte Entscheidungen treffen zu können. Ebenso als Versuch, der Invisibility zu entkommen, kann der Versuch einer der anderen Bibliotheken gelten, in einem Clinical Training Center sichtbar zu sein. In diesem Center muss das medizinische Personal regelmäßig Weiterbildung besuchen. Die Idee ist, dass die Bibliothek dort zeigen soll, was sie als Unterstützungsleistung für das Personal anbietet. Das ist alles noch einigermaßen strukturell. Hannel und Alrit hatten aber auch beobachtet, wie BibliothekarInnen direkt mit den NutzerInnen umgehen. Dabei konnten sie drei Arten von Interaktion differenzieren. Einmal direkte Search Instructions. Das sind One-to-One-Sessions, in denen die BibliothekarInnen im Idealfall neben dem Personal sitzt und Erklärungen über Datenbanken, Recherchestrategien und so weiter geben. Die Hoffnung ist hier, beim Personal Wissen über Recherche aufzubauen, aber gleichzeitig auch zu zeigen, welche Kompetenzen die Bibliothek hat. Die zweite Art nennen Hannel und Alrit Search Introductions. Dabei geht es um individualisierte Current-Content-Dienste, insbesondere als RSS-Flows. Diese werden in Kommunikation mit dem Personal erstellt, immer individuell und auch aktuell immer mehr nachgefragt. Der medizinische Alltag würde immer stressiger werden, deshalb gäbe es ein Interesse an solchen Diensten. Die Hoffnung des Bibliothekspersonals ist jetzt, dass anschließend das medizinische Personal diese RSS-Flows nutzt, um selber Suchen durchzuführen. Und die dritte Art, die Hannel und Alrit benennen, sind Search Assignments, explizite Suchaufträge, die an die Bibliothek gegeben werden. Die Bibliotheken führen diese Recherchen durch, evaluieren sie aber nicht selber. Vielmehr liefern sie die Informationen so ab, wie sie sie recherchiert haben. Hier zeigt sich in gewisser Weise auch eine Reaktion. Das Krankenhauspersonal ist der Meinung, dass die BibliothekarInnen nicht kompetent für solche Bewertungen von medizinischen Informationen seien. Die BibliothekarInnen zeigen in gewisser Weise, dass sie diese Begrenzung akzeptieren, dafür aber auch ihre professionelle Identität in der Recherche beweisen wollen. Während dies den Alltag in den Krankenhausbibliotheken beschreibt, führen Hannel und Alrit noch ein erweitertes Beispiel an, ein Health Technology Assessment. Dieses wird direkt von der Region, nicht dem Krankenhaus selber beauftragt. Dies steht im Zusammenhang mit dem Ziel, Evidence-Based Medicine zu betreiben. Es geht dabei um eine konkrete Frage, hier, ob eine bestimmte Form von Analyse weiter durchgeführt werden sollte, die von einem Team von MedizinerInnen und BibliothekarInnen beantwortet werden soll. In diesem Prozess teilen sich die Aufgaben viel besser auf und, so zumindest Hannel und Alrit, es wird auch im Team klarer, wer welche Kompetenzen einbringt. Die BibliothekarInnen definieren Suchstrategien, führen Recherchen durch, etablieren auch mit Hilfe von Modellen den Ablauf der Arbeit, betreiben also in gewisser Weise Projektmanagement. Die Bewertung der Dokumente und Informationen, aber auch die Ausarbeitung grundsätzlicher Rechercherichtung, die Analyse und letztlich das Ergebnis der Teamarbeit bestimmen aber die MedizinerInnen. Für Hannel und Alrit zeigt sich aber in diesem Beispiel, dass die Sichtbarmachung der Invisible Work von Bibliotheken zumindest zum Teil möglich ist, wenn der Kontext stimmt. Allerdings, das betonen sie auch, nur für das Team des Health Technology Assessment selber. Von außen, also beispielsweise der Region, welche das Assessment in Auftrag gegeben hat, oder den MedizinerInnen in der Region, die jetzt auf das Ergebnis des Assessments reagieren müssen, ist diese Arbeit nicht unbedingt zu sehen. Zum Ende der Studie hin besprechen Hannel und Alrit, dass es als Strategie gegen das Unsichtbarmachen der Arbeit von Bibliotheken lohnt, wenn Bibliotheken immer wieder proaktiv ihre Arbeit darstellen und Kontakte pflegen. Dabei fällt auf, dass sie vor allem dem zu folgen scheinen, was die Bibliotheken selber sagen und tun. Und es wird auch nicht so richtig klar, was eigentlich das Ziel dieses Sichtbarmachens sein soll. Es wird einfach als notwendig und richtig angenommen, fast wie eine Aktion. Und das leitet gleich zu meiner Kritik über. Die Studie zeigt zuerst den Zustand, wie er ist. Und zwar, der Großteil der Arbeit der Bibliotheken ist für das medizinische Personal nicht sichtbar. Aber dann geht sie sofort dazu über, zu fragen, wie das zu ändern wäre. Dabei stellt sie dann vor allem dar, was Bibliotheken schon machen, um dies zu ändern. Und zum Beispiel nicht, wie und warum das medizinische Personal so denkt und handelt, wie es tut. Sinnvoll wäre aber, gar nicht sofort zu dieser Frage zu springen. Das machen die Bibliotheken ja schon selber. Wissenschaft kann etwas anderes. Sie ist, zumindest als Sozialwissenschaft, auch immer wieder, in Anführungsstrichen, Selbstbeobachtung der Gesellschaft. Sie beschreibt, wie die Gesellschaft überhaupt funktioniert, damit nachher die Gesellschaft dann auch das Wissen hat, sich selber zu bewerten und zu verändern. In der Soziologie geht es dabei grundsätzlich um die ganze Gesellschaft. In der Bibliothekswissenschaft um den Bereich der Bibliotheken. Aber verständlich zu machen, wie die Situation ist, das dafür aber ausführlich nachvollziehbar, ist eigentlich schon eine ausreichend schwierige Aufgabe. Veränderung der Situation ist dann etwas noch anderes. Und das kann gar nicht von der Wissenschaft bewerkstelligt werden. Wissenschaft produziert Wissen über die Situation und kann auch, aber das muss dann explizit gefragt werden, Wissen über mögliche Veränderungen produzieren. Aber das Bestimmen von Zielen von Veränderungen und das Umsetzen, das machen andere. Im Falle der Bibliothekswissenschaft vor allem Bibliotheken und die Einrichtungen, für die sie da sind. Dieser Sprung in der Studie, gleich als Axiom zu setzen, wie die Situation sein sollte, also zu sagen, Invisible Work muss sichtbar werden und dann zu sagen, wie, überdeckt eigentlich, was die Studie wirklich leistet. Nämlich, nochmal, die Situation darzustellen, wie sie ist. Mir drängt sich eine ganz andere Frage auf, als die danach, wie die Bibliotheken sichtbarer werden können. Nämlich, ob diese Beschreibung der Situation in Krankenhausbibliotheken nicht eine ganz typische Beschreibung für Einrichtungen in einer funktional differenzierten Gesellschaft ist. Leben wir nicht in einer Gesellschaft, in der die Funktionen, die übernommen werden müssen, um die Gesellschaft so funktionieren zu lassen, wie sie es tut, auf verschiedene Einrichtungen verteilt sind? Ist das nicht einer der großen Vorteile der Gesellschaft, dass wir halt nicht mehr alles darüber wissen müssen, was an Arbeit in anderen Einrichtungen geleistet wird, sondern uns darauf verlassen können, dass sie professionell durchgeführt wird? Wenn das stimmt, dann ist die Beschreibung, die Hahnel und Alrik liefern, eher ein Hinweis darauf, dass dies die Situation ist, in der sich halt auch Bibliotheken in unserer Gesellschaft immer befinden werden. Das ist dann kein Aufruf, das zu verändern, weil das dann strukturell nicht so richtig geht, sondern eher die Situation als Grundlage der bibliothekarischen Arbeit und Identität zu nehmen. Denn das haben wir auch in anderen Bibliotheken. In Schulen tut sich das Lehrpersonal zum Beispiel immer schwer, Schulbibliotheken die Kompetenz zu gestehen, pädagogische Inhalte zu bewerten. In Hochschulen tun sich Forschende immer schwer damit, Bibliotheken Kompetenzen in der Bewertung von Forschungsdaten zuzugestehen. In Gefängnisbibliotheken werden auch professionellen BibliothekarInnen die Kompetenzen abgesprochen, zu entscheiden, welche Literatur strafrechtliche Relevanz haben kann. Öffentlichen Bibliotheken werden immer wieder Kompetenzen abgesprochen, die über die Medien selber hinausgehen. Es ist nicht eher so, dass dies durch die funktionale Differenzierung der Gesellschaft zu erklären ist? Gilt nicht eher, dass auch Bibliotheken nicht genau wissen, was andere Einrichtungen machen und anderen Einrichtungen bestimmte Kompetenzen absprechen? Wenn das stimmt, dann wäre es eine gute Basis, um zu klären, was eigentlich das Ziel sein soll, wenn diese Situation verändert wird. Was will man denn erreichen? Wozu soll denn die Arbeit von Bibliotheken zum Beispiel sichtbarer gemacht werden? Und sicherlich, ich bin immer dafür, dass Arbeit wertgeschätzt und beispielsweise angemessen bezahlt wird. Aber das wäre eher eine gewerkschaftliche Frage. Das, was Hanel und Aldrid diskutieren, zielt zum Beispiel gar nicht darauf. Kurzum, die Studie würde für mich davon profitieren, wenn sie sich auf die Beschreibung der Situation als strukturelle beschränken würde. Jetzt noch, bringt die Studie denn der Bibliothekspraxis etwas? Mir scheint schon. Die Beschreibung der Situation ermöglicht zu verstehen, dass diese offenbar immer wieder auftritt. Sie ist strukturell bedingt. Oder anders gesagt, es ist nicht der Fehler einer Bibliothek, dass ihre Arbeit nicht sichtbar ist oder nur zum Teil sichtbar. Aber es ist auch nicht unbedingt ein Fehler der übergeordneten Struktur, also nicht des Krankenhauses oder in anderen Fällen der Gemeinde, der Schule, der Uni, der Forschungseinrichtung oder vielleicht des Bibliotheksverbandes. Sicherlich, alle könnten hier und da etwas anders machen. Aber am Ende ist es eine Struktur. Und wirklich verändern würde sich die Situation nur, wenn sich die Struktur ändert. Das wird so schnell nicht geschehen, weil die Gesellschaften, in denen wir leben, ja trotz aller Fehler doch recht gut funktionieren. Das heißt dann für die Bibliothekspraxis, dass dieser Kampf gegen die Unsichtbarkeit der eigenen Arbeit erstmal immer Teil der Bibliotheksarbeit sein wird. Inklusive der Vermutung, dass die eigene Arbeit nicht wertgeschätzt wird und dass die potenziellen NutzerInnen gar nicht alle Angebote nutzen, die sie durch die Bibliotheken hätten. Aber wenn das so ist, dann kann man das auch in die Arbeit einplanen, beispielsweise bei der Evaluation von Angeboten oder dem Herstellen von Kontakten. Das ist dann auch sinnvoller, als Schuldige an der Situation zu suchen oder zu große Erwartungen auf Veränderungen aufzubauen. Was in der Studie von Hanel und Alrid auch offensichtlich wird, ist, was für eine Bedeutung der Aufbau und Pflege von persönlichen Kontakten, die Netzwerkarbeit und das Zeigen, was die Bibliothek macht und machen kann, im Alltag hat. Das ist vielleicht wenig erstaunlich. Aber es spiegelt sich nicht in der bibliothekarischen Ausbildung, Literatur oder Konferenzbeiträgen wider. Das kann man ändern. Wenn persönliche Kontakte und Netzwerkarbeit so wichtig ist, dann sollte es als Teil der professionellen Arbeit angesehen werden. Es sollte dann Teil der Bewertung von bibliothekarischer Arbeit sein. Ebenso Thema von Weiterbildung und Reflexion. Ich würde zum Beispiel sagen, dass es dann auch sinnvoll wäre, wenn es auf bibliothekarischen Konferenzen mehr Berichte darüber gibt, wie BibliothekarInnen solche Kontakte mit NutzerInnen erfolgreich herstellen und pflegen. Interlude. Im Interlude etwas Bibliotheksgeschichte. Ich bin letztens über einen Text gestolpert, den ich inhaltlich recht unterhaltsam fand, aus Gründen, die hoffentlich gleich klar werden. Der Text wurde 1908 publiziert und heißt Überverlegereinbände. Es ist ein Vortrag, den Konstantin Nöhrenberger in diesem Jahr 1908 auf der 9. Versammlung der deutschen Bibliothekare in Eisenach gehalten hatte. Erschienen ist er im Zentralblatt für Bibliothekswesen, Jahrgang 25, Ausgabe 8 bis 9, Seite 383 bis 387. Digitalisiert ist das alles bei digizeitschriften.de. Die Versammlung war damals die bibliothekarische Konferenz, das Zentralblatt die bibliothekarische Zeitschrift in Deutschland. Im Zentralblatt ist auch die Diskussion zum Vortrag mit abgedruckt. Das wurde damals halt so gemacht. Nöhrenberger selber ist eher für seine Rolle in der Bücherhallenbewegung bekannt, aber darum geht es in diesem Vortrag nicht. Noch zur Konferenz, man darf sie nicht mit dem BIP-Tag oder dem Schweizerischen und Österreichischen Bibliothekskongress verwechseln. 1908 trafen sich dort die Leiter von Universitäten und Landesbibliotheken. Alles Männer. Ausgewählte andere Personen durften teilnehmen, aber eher als Ausnahme. Es wurde auch über andere Bibliotheken geredet, aber nicht wirklich mit ihnen. Es war recht elitär. In diesem Rahmen hielt Nöhrenberg also einen Vortrag über Verlegereinbände. Worum ging es? Der Buchhandel hatte in den Jahren zuvor angefangen, Bücher nur noch gebunden zu verkaufen. Vorher konnten Bibliotheken Bücher ungebunden kaufen und selber binden lassen, oder aber der Buchhandel bot unterschiedliche Bindungen an. Aber jetzt ging er mehr und mehr dazu über, jedes Buch nur noch in einer einheitlichen Bindung anzubieten. Bibliotheken waren damit vollkommen unzufrieden. Nöhrenberg fordert, dieser Unsitte entgegenzutreten. Insbesondere der, Zitat, Unfug der Drahtbindung sei abzulehnen. Bibliotheken hätten ein Interesse daran, Bücher in möglichst guter Bindung zu erhalten. Darin bestand, wie nicht nur der Vortrag, sondern auch die Diskussion zeigte, auch Einigkeit. Was heißt gut? Die Bücher mussten möglichst lange in der Bindung aufbewahrt werden können. Es ging gar nicht um das Aussehen selber, sondern um die langfristige Aufbewahrung. Selbstverständlich. Heute wissen wir, dass die Bibliotheken keinen Erfolg mit ihrer Klage hatten, obwohl sie in ihr übereinstimmten. Das erscheint heute auch als eine etwas absonderliche Forderung, zumal Bibliotheken sehr gelernt haben, sich mit den Einbänden zu arrangieren. Aber was der Vortrag heute zeigt, ist, wie sehr sich die Bibliotheken auf der einen Seite geändert haben, aber auf der anderen Seite bestimmte Dinge Tradition haben. Nöhrenberg begründet gar nicht erst, warum Bibliotheken Bücher lange aufbewahren sollten. 1908 war klar, dass eine Bibliothek, und das war immer eine Universitäts- oder Landesbibliothek, immer wachsende Sammlung haben wird. Grundsätzlich wurde jedes Buch behalten, das einmal erworben wurde. Deshalb musste es auch prinzipiell für alle Ewigkeiten halten. Das scheint uns heute in Zeiten des aktiven Bestandsmanagements, bei dem die meisten Bibliotheken versuchen, einen immer gleich großen Bestand an physischen Medien zu haben, absurd. 1908 war es aber normal für eine Bibliothek. Gleichzeitig zeigt sich, dass Buchhandel, wobei hierbei sowohl Verlage als auch die konkreten Buchhandlungen gemeint sind, und Bibliotheken auch schon vor über 100 Jahren unterschiedliche Interessen hatten, die sich aus ihren unterschiedlichen Positionen ergaben. Wenn also in den letzten Jahren immer wieder mal erstaunt festgestellt wird, dass Verlage gerade nicht das Gleiche fordern wie Bibliotheken, das hat Tradition. Was mich aber am meisten erstaunt hat an diesem kurzen Text: Woher wusste Nöhrenberg, dass er praktisch den Konsens über die Verlegereinbände vortragen konnte? Durch eine Umfrage. Die war vielleicht nicht ganz so formal, wie man das heute machen würde. Er spricht davon, dass er eine große Anzahl Bibliotheken mit zwei Fragen, die er dann auch konkret nennt, angeschrieben hätte, von denen er 66 Antworten erhalten hat. Heute würden wir fragen, was war die Grundgesamtheit? Wie fand die Auswertung statt? Wie ist die Umfrage in die vorhandene Literatur eingebunden und was liefert sie an neuen Erkenntnissen? Aber das grundsätzliche Prinzip, dass im Bibliotheksalltag eine Frage auftaucht und erst einmal eine Meinungsumfrage unter anderen Bibliotheken gemacht wird, um die Situation grundsätzlich zu verstehen, Das war offenbar 1908 schon etabliert und musste nicht weiter erklärt werden. Und auch das hat also Tradition. Sektion 2. Okay, weiter zur zweiten Studie. Diese ist, das kann ich schon mal ankündigen, nicht so sehr in der Theorie verankert wie die erste. Aber es geht ihr auch um die alltägliche Arbeit von Bibliotheken, genauer in einer spezifischen Bibliothek. Erst einmal die bibliografischen Angaben. Es geht um den Artikel Communication Between Technical Services and Subject Librarians, an Exploratory Study von Eliza M. Gould and Jennifer A. Messick, erschienen in der Ausgabe 4, Jahrgang 38, 2021, Seiten 341 bis 366 in der Technical Service Quarterly. Exploratory Study heißt sie, weil es wirklich um eine Bibliothek geht, ohne große Abstraktion. Genauer um die Bibliothek der University of Tennessee. Diese hat rund 150 BibliothekarInnen, ist also mittelgroß. 2018 wurde die Verrentung eines langjährigen Leitungsmitglieds zum Anlass genommen, die internen Strukturen umzubauen. Dabei fiel auf, dass es einige Unsicherheiten über die interne Verteilung von Aufgaben und Arbeit gab. Insbesondere zwischen Technical Services, die zuständig sind für die konkreten Bestellungen von Medien, für die Lizenzverwaltung und so weiter auf der einen Seite, und Subject Librarians, die Kontakte zu Universitätsmitgliedern halten und die Medienauswahl betreiben auf der anderen Seite. Die Frage in dieser Studie war nun, wie diese beiden Teile der Bibliothek, also die konkreten BibliothekarInnen, miteinander kommunizieren. Die Literaturübersicht, und die finde ich den relevantesten Teil dieses Textes, ehrlich gesagt, zeigt, dass das Thema eher selten behandelt wird. Wenn, dann geht es meistens um die Kommunikation von Bibliotheken nach außen, aber fast nie um die interne Kommunikation. Aber es ist selbstverständlich klar, wenn so Einrichtungen wie diese in Tennessee 150 Personen umfassen, bilden sich auch in dieser Strukturen, Hierarchien und so weiter aus. Also es ist auch sinnvoll, diese zu untersuchen. In den wenigen Arbeiten, die sich mit der internen Kommunikation in Bibliotheken beschäftigen, wird diese meist als Aufgabe der Leitung diskutiert. Aber selbstverständlich haben Gould und Magic recht, wenn sie darauf hinweisen, dass es neben und unterhalb der Leitung Kommunikation in der Bibliothek gibt. Das geht nicht immer in den Hierarchien entlang, nur nach oben und unten. Konkret wurden in dieser Studie Fokusgruppen durchgeführt und danach eine interne Umfrage. Ich bin mir nicht sicher, ob Fokusgruppen der richtige Name ist. Es ist eher der, der im Text verwendet wird. Offenbar waren das Gruppen von je drei BibliothekarInnen, die miteinander diskutierten. Das ist nicht das, was Fokusgruppen eigentlich sind, aber gut. Zumindest. Diese Diskussionen wurden protokolliert und später inhaltsanalytisch ausgewertet. Es wurde also gefragt, welche Themen aufkommen und was zu ihnen gesagt wurde. Die Hauptthemen waren dabei: erstens Bestandsmanagement, zweitens Prozesse und Training sowie drittens Kommunikation. Das ist vielleicht wenig überraschend, aber es muss ja auch nicht überraschend sein. Relevant war, dass sich viele Unsicherheiten zum eigentlichen Erwerbungsprozess zeigten. Es war nicht klar, wie genau Medien ausgewählt, erworben oder lizenziert werden. Und das trotz häufiger Kommunikation innerhalb der Bibliothek. Im Text wird dafür der Begriff Feeling of Uncertainty verwendet. Es ist offenbar niemand so richtig klar, wie viel Zeit für welche Aufgaben im ganzen Bestandsmanagement aufgewendet werden dürfen oder sollen. Thema war aber auch, dass durch zu wenig Zeit immer auch Teilaufgaben liegen gelassen werden. Zudem wurde klar, dass der Großteil des Wissens über die tatsächlichen Prozesse durch Erfahrung gesammelt wurde. Das meiste war direkt oder indirekt Peer-to-Peer-Learning. Außerdem zeigte sich ein hohes Aufkommen an Kommunikation. Ständig wurden intern Mails geschrieben und beantwortet. Es gab den Wunsch nach schnellen Antworten, der offenbar auch oft erfüllt wurde. Grundsätzlich, vielen BibliothekarInnen waren ihre jeweiligen Rollen nicht klar. Es gibt aber auch wenig konkrete Vorstellungen von den Rollen anderer in der Einrichtung. Der Text geht dann noch auf einige Vorstellungen dazu ein, was sich stattdessen gewünscht wurde. Beispielsweise eine eher kontinuierliche interne Bildung, inklusive Refreshments für schon mal behandelte Themen. Aber das sind vor allem Wünsche, bei denen nicht klar ist, ob sie bei einer Umsetzung auch tatsächlich die erhofften Effekte haben werden. Mir hat sich eher eine andere Frage aufgedrängt, aber vielleicht, weil ich hier wieder als Forscher schaue. Aber ich würde viel lieber darüber nachdenken, warum die Bibliothek trotz all dem funktioniert. Ist es nicht viel erstaunlicher? Die BibliothekarInnen sind sich ihrer Rollen und der ihrer KollegInnen nicht sicher. Ständig muss nachgefragt und kommuniziert werden. Und am Ende gibt es doch einen Medienbestand. Warum? Wie? Weshalb fällt das nicht alles in sich zusammen? Aber gut, Die Studie beschäftigt sich mit einer spezifischen Bibliothek. Lässt sich daraus trotzdem etwas für andere Bibliotheken lernen? Zuerst, was sich hier zeigt, ist, dass eine Bibliothek, besonders wenn sie einen größeren Personalbestand hat, selbstverständlich auch ein Organismus, eine Bürokratie ausbildet. Das mag wenig überraschend sein, aber die Konsequenzen daraus werden in der Bibliothekspraxis selten reflektiert. Wenn Bibliotheken Bürokratien sind, wie andere Institutionen auch, dann gilt erstmal alles, was für diese anderen Institutionen gilt, auch für Bibliotheken. Das heißt auch, dass man zum Beispiel das, was man zum Management, zur Wirkung von Policies oder der internen Kommunikation kennt, auch in Bibliotheken finden wird. Für andere in dieser Institution liegen aber zum Beispiel auch mehr Untersuchungen oder auch nur Managementliteratur vor, die dann ebenso für eine bessere Gestaltung von internen Kommunikationsprozessen in Bibliotheken genutzt werden könnten. Sichtbar wurde in dieser Studie auch, dass Kommunikation intern ständig stattfindet, dass aber gleichzeitig Rollen nicht klar und Abläufe nicht bekannt sind. Das ist auch in anderen Bürokratien so. Man kann deshalb zumindest fragen, ob das in anderen Bibliotheken als dieser spezifischen auch gilt. Und wenn ja, was ich vermuten würde, dann kann man das versuchen anzugehen. Also beispielsweise Rollen klarer fassen, interne Kommunikation besser organisieren und so weiter. Wie? Das muss man noch klären. In Tennessee wurden einige Dinge versucht, aber dann kam die Covid-19-Pandemie dazwischen und deshalb ist es noch nicht möglich zu sagen, ob sie auch eine Wirkung haben. Und gleichzeitig zeigt die Studie, vielleicht vor allem die Literaturübersicht, dass hier noch viele offene Forschungsfragen existieren, falls jemand zum Beispiel ein Thema für eine Abschlussarbeit sucht. Okay, das war es mit der 7. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, es kam nicht zu defätistisch daher. Ich denke nur, dass es immer auch hilfreich ist, Situationen zu beschreiben und zu verstehen und nicht immer gleich sofort zu versuchen, sie zu verändern. Aber gut, mit der Hoffnung, dass Sie sich auch für die folgenden Ausgaben interessieren, verbleibe ich mit Wünschen auf Ihr Wohlbefinden. Bis zum nächsten Mal. Stay by me.